ARD.
SWR Kultur. Forum.
25 Jahre, wer wird Millionär? Das Quiz mit garantierter Quote. Ich bin Bernd Lechler. Hallo. Eine uralte Sendung bringt RTL bis heute respektable Zuschauerzahlen. Mit demselben Moderator, Günter Jauch, und kaum verändertem Spielkonzept. Die musikalischen Signiers der Show sind bekannt wie das Star-Wars-Thema. Begriffe wie Telefonjoker oder Publikumsjoker stehen inzwischen im Duden. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Wie prägen Quiz-Sendungen die Fernsehgeschichte? Und was genau fasziniert uns Zuschauer daran? Darüber diskutieren heute im SWR-Kulturforum der Medienwissenschaftler Dr. Gerd Hallenberger, Professor Dr. Jens Junge, Ludologe, also Spielforscher an der Berlin University of Applied Sciences, sowie Dr. Christian Richter, er ist Medien- und Fernsehwissenschaftler. Herr Dr. Richter, was bringt einen als Medienwissenschaftler dazu, sich ausgerechnet mit Wer wird Millionär zu befassen? Was fanden Sie spannend dran?
Ja, natürlich ist es eine gewisse Dauerhaftigkeit der Sendung. Also je länger die Sendung im Fernsehen läuft, desto mehr Relevanz bekommt sie natürlich. Wir feiern ja gerade dieses Jahr 40 Jahre Privatfernsehen, 40 Jahre RTL. Und davon sind allein 25 Jahre ist Wer wird Millionär auf der Sendung. Das ist schon ein Pfund, was die Sendung mitbringt. Und allein deswegen ist sie natürlich spannend. Aber sie ist natürlich auch von ihrer ganzen Dramaturgie und von diesem Effekt, den sie sozusagen auch weit über die eigene Sendung hinaus interessant hat. Was hat sie in der Medienlandschaft verändert? Wie hat sie auch gesellschaftlich Effekte gehabt?
Wie ist es bei Ihnen, Professor Junge? Als Ludologe beschäftigen Sie sich ja, wenn ich das richtig verstehe, mit Kinderspielen, mit Ringelreihen, genauso wie mit Ego-Shooter-Games. Also vielleicht ganz kurz, bevor wir das nachher vertiefen, welchen Spieltrieb befriedigt so ein Fernsehquiz?
Das Spielen ist ja ein Urphänomen des Menschen und wir haben ganz viele verschiedene Spielformen. Und wenn wir uns genau diesen Quiz-Teil mal angucken, dann haben sich schon damals die alten Philosophen in der Antike halt im Wissenswettstreit miteinander gemessen. Also es ist ein Urspielprinzip, dass das Wissensthema genutzt wird, um gegeneinander anzutreten, in Wettbewerb zu gehen und sich selbst auch damit zu kontrollieren, herauszufordern. Das sind alles Aspekte, die uns voranbringen. Also im Spielen ist es ja sehr oft, dass wir so einen Fortschrittskonflikt versuchen zu lösen, dass wir besser werden wollen. Oder eben, ja, wie das eben dann auch bei solchen Veranstaltungen halt ist, man ja gerne zuschaut und sich dann damit halt ja auch mitmessen kann. Also der Zuschauereffekt ist eben beim Quizzen auch sehr gut.
Herr Dr. Hallenberger, Einstiegsfrage für Sie. Was ist die wichtigste Erfolgszutat von Wer wird Millionär? Ist es A, das Spielkonzept, B, der Moderator, C, die Kandidaten oder D, die perfekte Mischung aus all dem? Sie können auch das Publikum fragen oder jemanden anrufen.
Dankeschön, ich wollte gerade schon den Telefonjoker ziehen. Nein, der Punkt ist natürlich, es ist die Kombination. Weil im Grunde genommen, und das war damals ja auch eine leise Überraschung, Wer wird Millionär bringt ja eigentlich nichts so wahnsinnig Neues, außer in 1, 2, 3 Punkten im Vergleich zur früheren Quizgeschichte. Aber es ist die Kombination. Wir haben einen Moderator, der im Grunde genommen fast wieder agiert wie ein Quizmoderator in den 50er, 60er Jahren, der also nicht nur ein Verkehrspolizist ist, der die Spielabläufe regelt, sondern praktisch Star der Sendung. Er ist in der Mitte, er bestimmt, was gemacht wird. Und zweitens, ganz klares, einfaches Spielprinzip. Jeder weiß, Spiele funktionieren immer dann gut, wenn man letztendlich die ganzen Regeln in 1, 2 Sätzen zusammenfassen kann und nicht irrsinnig viele komplizierte Sonderausnahme-Extra-Regeln dabei sind. Und dann natürlich der Punkt des Mitratens. Das Tolle und das Originelle bei Wer wird Millionär war zu der Zeit ja die Multiple-Choice-Vorgabe. Und dadurch kann natürlich zu Hause viel, viel besser mitgeraten werden, als wenn einmal eine Frage kommt, Kandidat antwortet oder auch nicht, fertig. So ermöglicht auch, das lässt sich auch beim Mitspielen zu Hause ermöglichen. Man sieht ständig die Vorgaben, da kann man drüber reden und schon kommen wieder Gespräche zu Hause zustande. Oder man beschäftigt sich, wenn man alleine guckt, alleine damit.
Um diesen Ablauf kurz zu rekapitulieren, für alle, die es schon lange nicht mehr gesehen haben, von 5 möglichen Kandidaten, es waren auch schon mal 10 im Publikum, im Studiopublikum, kann sich einer qualifizieren, indem er oder sie 4 Begriffe in die richtige Reihenfolge bringt. Das ist manchmal sehr leicht, manchmal so speziell, dass man raten muss. Aber wer am schnellsten ist, darf auf den Stuhl gegenüber von Günter Jauch, dem Showmaster, und hat die Chance, mit richtigen Antworten auf 15 Fragen bis zu 1 Million Euro zu gewinnen. 3 bis 4 Joker können helfen, wo man nicht weiter weiß. Man darf auch jederzeit aussteigen und dann das bis dahin erspielte Geld mitnehmen. Wenn man scheitert an einer Frage, die man versucht hat zu beantworten, ist man raus und fällt dabei auf eine Sicherheitsstufe zurück. Das heißt, wer zum Beispiel die 125.000-Euro-Frage nicht beantworten kann, der geht dann mit 16.000 nach Hause. Oder sogar nur mit 500, wenn er diese Sicherheitsstufe am Anfang gegen einen zusätzlichen Joker eingetauscht hat. Habe ich was ganz Wesentliches vergessen, was man gleich noch anführen müsste?
Neben den ganzen Spielregeln, die Sie jetzt so formuliert haben, ist es der charismatische Moderator, denke ich auch, der sehr zu diesem Erfolg beigetragen hat. Also der schafft ja emotionale Momente und vielleicht auch die Casting-Truppe, die im Hintergrund halt ist und eben sympathische Kandidaten, passende Kandidaten raussucht. Das können vielleicht die Medienwissenschaftler in Runde nochmal genau bestätigen. Also dass genau auch dieses Auswahlverfahren der Kandidaten und eben, wie gesagt, dieser Moderator dafür sorgen, dass also emotionale Momente entstehen, die die Sendung ausmacht.
Genau, denn ich weiß noch aus früheren Zeiten war es so, da wurden Quizkandidaten im Wesentlichen, damals hieß es noch nicht casten, sondern ausgewählt, weil sie etwas wussten, also praktisch aufgrund ihrer Leistung. Heute zum Casting gehört ganz wesentlich, dass es einfach Kandidatinnen und Kandidaten sind, die beim Publikum ankommen können, die eine bestimmte Bandbreite haben, die praktisch dem Publikum nahegebracht werden. Und die Gespräche mit den Kandidatinnen ist auch ein ganz wesentliches Element der Sendung.
Darauf würde ich gern nachher noch genau eingehen, auch natürlich auf die Person und die speziellen Qualitäten und Strategien von Günther Jauch. Aber lassen Sie uns zuerst noch die Dramaturgie der Sendung so ein bisschen ergründen. Es beginnt ja mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage immer. In der ersten Sendung ging die an eine Arzthelferin aus Aachen und lautete: Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem A. Sofa, B. Klo, C. Grill, D. Dach. Was bewirkt so ein etwas alberner Einstieg?
Es soll natürlich vor allem erstmal lockern. In den ersten Runden geht es eigentlich auch weniger darum, irgendetwas zu wissen, sondern mehr so ein bisschen Wortwitz, Scherzfragen, derartiges. Obwohl auch da schon manche und mancher gescheitert ist.
Vor allem würde ich sagen, hilft es natürlich dabei, eine innere Dramaturgie für jede dieser Runden aufzubauen. Das Besondere bei Weltmillionär ist es ja, dass man diesem einfachen Spielprinzip, ich habe 15 Fragen und bin danach im besten Fall Millionär oder Millionärin, dass wir ja so eine Dramaturgie haben, die immer wieder von Neuem startet. Man spielt auch nicht gegen andere KandidatInnen, das ist sicherlich auch nochmal ein neuer Punkt, den man besprechen muss, sondern man spielt quasi gegen diese 15 Fragen. Und ähnlich vielleicht wie bei einem Computerspiel geht es ja immer, wie viel Level schaffe ich? Beziehungsweise schafft eben der Kandidat, die Kandidatin. Und das beginnt natürlich immer mit einem einfachen Level und steigert sich dann immer weiter. Und diese Dramaturgie, die jedes Mal mit jedem Kandidaten, jeder Kandidatin neu beginnt, setzt natürlich erstmal wieder bei Null an. Und dann ist eben die große Frage für mich, wenn ich dann zuschaue, wie weit kommt diese Person diesmal? Wie weit würde ich vielleicht an der Stelle auch weiterkommen? Also diese einfachen Anfangsfragen setzen eben diese innere Dramaturgie immer wieder neu in Gang.
Der Vergleich mit dem Computerspiel zieht da ja genau das, also dieses Grundprinzip, Leute in ein Spiel reinzulocken, reinzubringen, sie anzuwärmen, sie vertraut zu machen mit der Umgebung, mit dem Moderator, mit allem drumherum. Das ist halt ja auch in jedem Spielkonzept so, dass ich erstmal eine ganz geringe Einstiegshürde brauche, um viele Mitspieler zu finden. Und dadurch entsteht ja überhaupt erstmal das Massenphänomen, dass nicht jeder von vornherein irgendwie denkt, was ist das denn oder das ist mir zu schwer, sondern auch schon fröhlich gleich dann mitdenken und schmunzeln und lachen kann.
Und über das Spielprinzip sagte Günther Jauch in seiner allerersten Begrüßung, 1999 war das: Ich kann Ihnen so viel verraten, es wird so spannend werden und so unberechenbar, dass wirklich der notorische Schulabbrecher hier die Chance zu einem glanzvollen Comeback hat und Nachfahren Einsteins hier schrecklich versagen können. Ist das auch schon ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der Sendung?
Definitiv ja. Das allerdings ist auch in der Quizgeschichte schon häufiger vorgekommen. Also auch in 50er, 60er Jahren wurde immer in den damaligen Quizsendungen gerne herausgestellt, hier haben wir einen Menschen mit einem sehr einfachen Beruf, der aber ein ganz tolles Fachwissen zu irgendeinem skurrilen Gebiet hat oder der einfach wahnsinnig viel weiß, aus welchen Gründen auch immer. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, hier spielt natürlich auch eine Rolle ein ganz pfiffiges Konzept in der Dramaturgie. Im Unterschied zu klassischen Quiz-Sendungen ist es hier so, dass sich die Schwierigkeit einer Frage nicht so sehr aus der Frage selbst ergibt, sondern aus den Antwortvorgaben. Simples Beispiel: Geburtstag Johann Wolfgang von Goethe. 500-Euro-Version: In welchem Jahr wurde Johann Wolfgang von Goethe geboren? 1349, 1549, 1749, 1949. So, das Ganze jetzt mit sehr, sehr viel Geld im Pott, das wäre dann, wann wurde er geboren? 1748, 49, 50, 51. Das heißt, es gibt da auch eine ganz pfiffige Art der Steuerung der tatsächlichen Schwierigkeiten. Und das bringt auch diese klassischen Wissenshierarchien durcheinander.
Ich würde aber nochmal ergänzen, ich habe auch diese Zitate mir nochmal angeschaut, die Günter Jauch zu Beginn der Sendung gesagt hat und dass er immer wieder auch darauf abgezielte, dass hier quasi jeder die Chance hat. Wenn man sich aber die Sendung über die lange Laufzeit anschaut, dann zeigt sich, dass überdurchschnittlich viele AkademikerInnen auf dem Stuhl gesessen haben. Und zwar, dass der Anteil der AkademikerInnen auf dem Stuhl etwa doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt in der Bevölkerung. Das heißt also, es gibt es natürlich, diese Durchlässigkeiten, aber das zeigt sich wohl auch in diesen Untersuchungen, dass eben Menschen, die ein hohes Humankapital mitbringen, die also schon über viel Bildung verfügen, sozusagen dort auch erfolgreicher die Sendung absolvieren können, im Schnitt. Und auch wenn sie sehr gut vernetzt sind, wenn sie auch viel soziales Kapital mitbringen, weil sie zum Beispiel dann über ein größeres Feld an Telefonjokern verfügen, die ihnen dann wiederum in einem breiteren Spektrum helfen können. Sodass also die Sendung vielleicht dieses Versprechen formuliert, hier kann jeder Millionär werden. Tatsächlich aber, statistisch, haben sie deutlich höhere Chancen, wenn sie schon mit einem hohen Bildungsgrad in die Sendung hineingehen und auch mit einem hohen sozialen Kapital hineingehen.
Ich würde aber noch vielleicht mal ergänzen, dass auch dieser Charme dieser Sendung ja auch darin liegt, dass es so Sondersendungen gibt, dass auch Promis dort sitzen. Also nicht nur dann halt Akademiker oder so auf dem Stuhl antworten, sondern dass der Günter Jauch auch ja es geschafft hat, eine andere Emotionalität noch mit reinzubringen, denn dort bekannte Gesichter auch halt sind und nicht nur unbekannte Kandidaten da sind. Also das, glaube ich, hat auch noch mal ganz viel bewirkt, dass eben mehr Zuschauer doch dazukommen, wenn solche Sondersendungen eine Rolle spielen.
Bei den normalen Gästen oder Kandidaten, um noch mal kurz bei der Dramaturgie zu bleiben, fiel mir immer auf, dass es schon auch tendenziell langweilige Passagen in der Sendung gibt. Wenn so die einfachen Fragen nacheinander abgehakt werden und man muss nicht mit viel Überraschungen rechnen. Oder auch, wenn jemand bei einer schwierigen Frage oder einer, die ihm nicht liegt, ganz, ganz lange überlegen muss und hin oder her. Gehören diese scheinbaren Durchhänger auch zur Dramaturgie?
Ich würde mal sagen, im Grunde genommen handelt es sich bei Wer wird Millionär ja eigentlich um eine hybride Form. Es ist ein Quiz, aber es ist gleichzeitig auch letztendlich eine Talkshow. Das heißt, die Gespräche, die dort stattfinden oder eben auch nicht stattfinden, sind ein wesentlicher Teil dieser Sendung. Was Sie genannt haben als die langweiligen Passagen, das sind eigentlich die, wo kein Talk stattfindet. Aber wenn ein Talk stattfindet, ist er häufig das Interessanteste. Also ich entsinne mich noch ganz gut zum Beispiel, der erste Millionengewinner, bezeichnenderweise ein Akademiker, Herr Professor Freise, da merkte man in den Anfangsrunden, Jauch fand ihn irgendwie arrogant. Also mochte ihn nicht besonders. Das merkt man bei Jauch ja immer leicht. Aber dann kam eine Frage, eine ganz bestimmte Frage. Es ging um den Palio in Siena. Und dort gab sich Herr Freise auch erst wieder ein bisschen, ja, weiß ich doch, bla bla. Aber als dann er im kleinen Gespräch auch noch rauskam mit Jauch, ja, und nächstes Jahr fahre ich dann mit meiner Frau auch noch hin, da hatte er sozusagen Jauch gewonnen. Und ab da lief das im Wesentlichen eigentlich als eine dezente Talkshow. Und die Fragen kamen so ein bisschen mehr nebenbei. Und genau diese Varianz, die auch in der Gesprächsführung, in den Gesprächssituationen möglich ist, gehört damit auch zum Reiz.
Herr Richter. Das kann ich absolut unterstützen, weil auch ein entscheidender Schlüsselmoment, warum die Sendung sich so durchgesetzt hat, hat genau damit zu tun. Wir müssen uns daran erinnern, dass die ersten Folgen von Wer wird Millionär noch gar keinen wöchentlichen Rhythmus hatten, sondern dass sie als Marathonsendung angekündigt waren. Die ersten Folgen, die erste Staffel, das waren 4 Episoden, die liefen an einem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag nacheinander. Und das war der Testballon, können wir das, wollen wir das weiter fortsetzen. Und wenn man sich anschaut, wie diese ersten beiden Sendungen, die am Freitag und Samstag verlaufen sind und wie sich das ab dem Sonntag verändert hat, dann kann man das auf einen Kandidaten runterbrechen tatsächlich. Sie haben ja zum Beispiel von der ersten Frage berichtet. Und wenn man sich diesen Ausschnitt ein bisschen länger anschaut, merkt man, die Kandidatin ist wahnsinnig nervös. Und auch die ersten beiden Sendungen sind die Kandidaten nicht sehr weit gekommen. Auch insgesamt war die Stimmung noch sehr angespannt. Und dann kam Erich Kaiser, so hieß er damals, aus Antersdorf, ein Chemiearbeiter. Der saß am Sonntag auf dem Stuhl und mit dem hatte Günter Jauch Chemie ganz gut. Erich Kaiser war zum Beispiel großer Fan von 1860 München, stellte das auch aus, hatte ein Tattoo dazu. Da gab es natürlich sofort eine Ebene, mit der man mit Günter auch gut sprechen konnten. Und die beiden haben sich einen guten Schlagabtausch geliefert. Und der wusste gar nicht so wahnsinnig viel, aber der war pfiffig und konnte sich die Antworten aus den Lösungen ableiten. Es gab unter anderem eine Frage, da ging es darum, was das Wort Da Capo bedeutet. Und er konnte sich das aus den Fangesängen von 1860 herleiten. Und dann musste er einen Telefonjoker ziehen. Und auch Günther Jauch fing dann schon an, kennen Sie den, der hier gerade anruft? Das ist ein total Wahnsinniger, hat er irgendwie dann gesagt. Und das war genau der Moment. Man merkt es auch in den Kritiken, die über die Sendung geschrieben wurden. Bei den ersten beiden Sendungen finden sich Kritiken, die immer wieder sagen, naja, das war ganz schön lahm und das Wissen, was da abgefragt wurde, das war ja nicht so doll, das war ja auch noch nicht so tiefgehend, klar, weil die Kandidaten noch nicht so weit gekommen sind. Und es wurde sogar die Frage gestellt, ob nicht Günther Jauch sein Talent in der Sendung eigentlich verschwendet. Und dann kam Erich Kaiser. Dann hat sich gezeigt, wenn das gut funktioniert, wenn da jemand auf dem Stuhl sitzt, der tatsächlich mit einem Selbstbewusstsein auch so einen Austausch mit ihm geht, dann funktioniert die Sendung. Und ab dem Moment wurden sowohl die Kritiken sehr viel besser und man kann ihm wirklich nachweisen, spätestens am Montag dann, wenn sich das auch nochmal auf der Arbeit vielleicht rumgesprochen hat, haben sich die Einschaltquoten auch verdoppelt. Und das war am Ende dann der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir setzen das dann weiter fort. Und deswegen ist, glaube ich, das, was Herr Hallenberg auch gesagt hat, diese Idee, wir haben eigentlich eine Talkshow und stellen nebenbei Quizfragen, ein ganz wichtiger Erfolgsmoment dafür.
Jetzt müssen wir natürlich mal über Günther Jauch sprechen, den Moderator seit 25 Jahren. Wie viel trägt er zum Erfolg der Sendung bei und wie, Herr Hallenberger?
Ja, das lässt sich in Zahlen natürlich unheimlich schwer beziffern. Es ist nur klar, dass er auch zu der Zeit, als Wer wird Millionär ins Fernsehen kam, eigentlich fast schon wieder ein Unikum war in seiner Art der Moderation und auch ein bisschen auch schon wieder fast wie ein modernisiertes Fossil. Die Älteren werden sich erinnern, große Quiz-Sendungen der 60er Jahre, etwa Einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf, da war es klar, das war eigentlich die Kuhlenkampf-Show. Und ehe überhaupt die erste Frage gestellt wurde, hat er überhaupt erstmal so 15, 20, kann er länger sein, Minuten einen Monolog gehalten über Gott und die Welt, wie er hergekommen ist, sonst wie. Also im Grunde genommen Dinge gemacht hat, die nichts mit der Sendung zu tun hatten. Er war der Souverän. Und genauso eine ähnliche Souveränrolle hat auch wieder Jauch angenommen. Und zwar gerade auch in seiner Flexibilität. Er hat ja entsprechende Erfahrungen, sowohl Sport wie in Talk-Zusammenhängen, in Gesprächsführung. Das war der große Trumpf dabei.
Also ich würde vielleicht nochmal auch den spielerischen Umgang mit Sprache bei ihm erwähnen. Also er ist ein sehr ruhiger Moderator, also er beruhigt, glaube ich, auch aufgeregte Kandidaten und schafft es halt mit seiner humorvollen Art, also eine Atmosphäre zu schaffen, die einfach die Kandidaten auch sehr oft zum Lächeln bringen, also zum freudigen Mitmachen. Also er ist da ein wirklich geschickter Türöffner, um nachher auch so einen Gesprächsfluss zu erzeugen. Das ist so meine Wahrnehmung.
Wenn ich da nur eine Episode ganz kurz ergänzen dürfte, aber manchmal macht er das auch mit Bezug auf das Publikum. Eine Episode, die habe ich auch mehrfach in Lehrveranstaltungen analysieren lassen, die fand ich so bezeichnend. Es gab mal einen Anglistikstudenten in der Sendung, von dem Jauch erwartet hat, bestimmte Fragen, der studiert Anglistik, die muss der wissen. So, und dann bekam er die Frage, was ist in London Old Bailey? Vorgaben, Whisky, Gericht, was auch immer. Und man merkte, der wusste es nicht. Und das fand Jauch peinlich. Und er hat ihn immer weiter verunsichert, aber auf eine Weise, die vom Publikum als hoch originell und lustig empfunden wurde, weil er imitierte den Sprachduktus, insofern Thema Sprache sehr, sehr wichtig, einer alten Englisch-Lernsendung aus den 60er Jahren. Learning English with Walter and Connie. Und da fing er an mit, Today we are going to London and we visit Old Bailey. Which is a das heißt also im Grunde genommen reine Sprachparodie. Dem Kandidaten hat es nicht geholfen, das Publikum fand es klasse.
Auf welcher Seite sind wir denn da als ZuschauerInnen, Herr Junge? Wir sprachen schon von der Identifikation mit denen, die da auf dem Stuhl sitzen und raten müssen. Aber findet das auch mit Günther Jauch statt? Man spricht da, glaube ich, von einem parasozialen Verhältnis. Was passiert da?
Also das Thema Identifikation spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Also ist uns auch der Mensch, der da sitzt, eigentlich sympathisch? Können wir uns mit dem identifizieren? Oder tatsächlich, ja, sozusagen identifizieren wir uns eigentlich mehr mit Günther Jauch? Und wir haben plötzlich, so wie bei jedem Fußballspiel, eine Ambivalenz. Wer wird dann wohl gewinnen? Also schafft einfach der Kandidat das, diese Fragen locker zu beantworten? Oder wenn wir ihn nicht so sympathisch finden, dann freuen wir uns halt auch, wie wir das eben gerade so gehört haben, als Beispiel, wenn Günther Jauch da jemand so ein bisschen auf den Arm nimmt. Das macht er nie verletzend. Das, finde ich, ist auch eine ganz tolle Stärke von ihm. Da gibt es andere Moderatoren und andere Sendeformate, wo halt Menschen richtig fertig gemacht werden. Und er schafft es halt immer wieder doch in einer sehr achtsamen Art, auch eben natürlich die Sympathie dann zu sich so rüberzuziehen. Und ich hatte ja eben nur mal das Sportbeispiel halt gebraucht. Und wer sich dann halt mit einem Kandidaten identifiziert, der dann eher, sage ich jetzt mal so, wie Holstein Kiel daherkommt und dann gegen Bayern München gewinnt im Pokal, da freut man sich halt auch, dass jemand das geschafft hat. Diese Ambivalenz, wer wird gewinnen, macht eben auch diesen Spielreiz aus und erfreut die Zuschauer.
Aber Günther Jauch hat da schon auch verschiedene Seiten, oder? Also es stimmt, manchmal nimmt er die Kandidaten regelrecht auf den Arm, aber man hatte schon manchmal auch das Gefühl, oh, heute hat er schlechte Laune.
Definitiv, aber wie gesagt, er hat halt eine sehr, wenn man so will, expansive Interpretation seiner Moderatorenrolle. Er war ja natürlich auch vorher schon Fernsehstar, also nicht gerade ein Nachwuchsmoderator, und dem lässt man natürlich eher so Dinge durchgehen. Und insofern ist Wer wird Millionär auch eine Art Spielfläche, in der er spielen kann, also nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten.
Hat er das denn sozusagen erfunden oder zumindest in diese Sendung eingeführt, oder liegt das am Spielkonzept, bot sich das an?
Zum Teil bietet sich im Spielkonzept an. Man muss immer sich vor Augen halten, mit dieser Multiple-Choice-Geschichte ändern sich im Grunde genommen Grundregeln und auch Grundverständnisse von Fairness, die einfach für ein Quiz essentiell sind. Wenn man weiß, ich kriege eine Frage, ich habe 5 Sekunden Zeit, da darf nicht geredet werden. Wenn ich aber weiß, es gibt keinen klaren Zeitrahmen, man kann auch mal locker 10 Minuten über irgendwas reden und die Multiple-Choice-Vorgaben sind ständig zu sehen, gibt es viel mehr Möglichkeiten zu reden. Und reden kann er, konnte er schon immer. Insofern hat er sich da einfach Freiheiten genommen, die im Prinzip in diesem Formattyp wieder angelegt waren, obwohl die in der Zeit überhaupt nicht passten. Wenn man sich erinnert, 90er Jahre, die große 30-Minuten-Quiz-Game-Show-Welle im Privatfernsehen, dort hatte ein Moderator nur eine Aufgabe, schnell und unfallfrei den Spielablauf über die Bühne zu bringen. Sonst nichts. Man erfuhr wenig über Kandidaten, nichts über Moderator. Es ging nur um den reinen Spielablauf. Und das ist hier wieder anders.
Wird denn die Sendung in anderen Ländern, sie ist ja in über 100 Länder verkauft worden, nachdem es aus England kam, Who Wants to be a Millionaire auf ITV, ganz anders moderiert und sieht sie da ganz anders aus und hat einen ganz anderen Charakter, eine andere Stimmung?
Na, erstmal kann sie nicht so viel anders sein, weil die Formatvorgaben, wenn man also eine Adaption davon vornimmt, sehr strikt sind. Also Wer wird Millionär ist wahrscheinlich nicht die erste, aber eine der Sendungen, die das am konsequentesten durchgezogen hat und auch einfordert, dass man, wenn man dieses Format adaptiert, dass es dann so eine Formatbibel gibt. Das heißt, da ist wirklich exakt beschrieben, wie diese Sendung abzulaufen hat, wie das Studio aufzubauen ist, bis zu, wie jeder Scheinwerfer eingestellt sein muss, damit eben genau diese Lichteffekte kommen, wenn die neue Frage eingeläutet wird. Das gibt diese Formatbibel vor. Und wenn Sie daran etwas ändern wollen, dann müssen Sie das mit dem Lizenzgeber abklären. Soweit ich weiß, musste zum Beispiel auch RTL tatsächlich sich das absegnen lassen, dass sie diesen 4. Zusatzjoker einführen sollen, den es ja nur in Deutschland gibt. Und schon allein daher, weil dieses Format sie zwingt, es genau so zu gestalten, ist erstmal der Grundrahmen in allen Ländern sehr ähnlich.
Aber wir sprachen ja gerade davon, wie sehr Günther Jauch mit seinem Charisma oder seiner Art die Sendung prägt bei uns.
Genau, das ist der Moment, wo die Sendung dann individuell wird. Wir haben das in vielen Ländern, wo auch Talkshow-ModeratorInnen damit besetzt wurden, eine sehr erfolgreiche Version in den USA. Mit Regis Philbin am Anfang hat ja tatsächlich einen ähnlichen Antritt gehabt, der auch so eine Mischung aus Journalist und Unterhaltungsmensch war, so wie das mit Günther Jauch ist, der ja eine erfolgreiche Morgensendung dort moderiert hat. Und der hat so eine ähnliche Form angenommen. In Großbritannien, in der Vorlage allerdings, war es tatsächlich so, dass der Moderator, der es zuerst gemacht hat, sehr viel mehr diese Verunsicherungsrolle angenommen hat. Auch sehr viel böser und sehr viel mehr gepiekst hat. Das hat, glaube ich, eher etwas mit dem britischen Humor an sich zu tun. Also da entstehen dann die Schattierungen nicht so sehr im Spielprinzip und nicht so sehr in der Optik, die wirklich überall sehr, sehr gleich ist. Aber tatsächlich, welche Note nimmt dann der einzelne Moderator, die Moderatorin ein?
Ich glaube, wesentliches Element sind ja auch Vertrauen und Verlässlichkeit, wenn ich etwas kenne, wenn ich nicht irgendwie mich neu irgendwas reindenken muss. Und ein anderes Beispiel, wo eine Marke gepflegt worden ist, ist ja zum Beispiel auch Jeopardy, wo auch eben dann das tatsächlich vom TV-Thema bis runter ins Brettspiel auch eine Rolle spielt. Also eine Marke sorgt ja auch dafür, dass sie in anderen Teilbereichen auftaucht, dass sie sehr stark auch in den Medien halt immer wieder reflektiert wird. Also die Markenpflege ist ein ganz zentrales Element und das wären dann eben auch Vertrauen und Verlässlichkeit, die darüber entstehen.
25 Jahre, wer wird Millionär? Das Quiz mit garantierter Quote. Darüber sprechen heute im SWR Kulturforum die Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger und Christian Richter und der Ludologe Jens Junge. Wir hatten es schon vorher ein bisschen von der Vergangenheit im deutschen Fernsehen. Ich entsinne mich an Sendungen wie Was bin ich mit Robert Lemke oder Der große Preis mit Wim Tölke. Das waren meine Kindheitsabende zum Teil. Welche Rolle haben Quizshows im deutschen Unterhaltungsfernsehen im Lauf der Jahrzehnte gespielt, Herr Hallenberger?
Man kann sagen, dass im Grunde genommen die Tatsache, dass zwei Jahrzehnte vorher im amerikanischen Radio das Quiz erfunden worden ist, einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat zur Verbreitung des Fernsehens in der Bundesrepublik. Hintergrund: Nach Meinung der Programmverantwortlichen sollte das Fernsehen in den 50er Jahren ja ein Bildungsmedium sein. Motto von Adolf Grimme damals: Wir senden, was die Leute sehen wollen sollen. Publikum wollte dagegen schon in den 50er Jahren mehr Unterhaltungsangebote haben. Und das Quiz war so eine Art Kompromiss, ein klammheimlicher Kompromiss. Die Sendungsverantwortlichen konnten sich sagen, ja, wir machen hier ja Bildungsangebote, hier kann man ja was lernen, wohingegen sich das Publikum eher gefreut hat über die Spiele und die Abläufe. Das heißt, es war ein Kompromiss. Und dieser Kompromiss veränderte sich dann auch so, wie sich die Bundesrepublik verändert hat. Am Anfang ging es mehr Allgemeinwissen sonst wie. Ich werde nie vergessen, eine Fragenkategorie in der Sendung Deutsche Version von 21. Hätten Sie es gewusst, was man weiß, was man wissen sollte? Da sieht man schon, uiuiui, hier wird Bildung vermittelt. Später ging es dann mehr um Hobbythemen, Freizeitreisen, sonst wie. Und es wurde generell spielerischer auch mit Wissensthemen umgegangen. Aber geblieben als ein roter Faden, als Genre in der Fernsehunterhaltung, ist das Quiz eigentlich immer.
Das kann ich unterstreichen, dass tatsächlich ja eigentlich das Fernsehen, das deutsche Fernsehen von Anfang an mit, ich sag mal, spielerischen Fragen konfrontiert war und davon geprägt war. Also auch schon wirklich 1953 gab es so die ersten Versuche, dass man in einer Sendung, die damals hieß, ich sehe etwas, was du nicht siehst, die erste Spielshow fürs Fernsehen konzipiert hat. Das war noch keine Wissensquiz-Abfrage, sondern das waren tatsächlich, man hat Bilder gezeigt und kleine Filme und hat da so visuelle Rätsel drin versteckt. Dann konnte man mit einer Postkarte sich da die Antwort einsenden und in der nächsten Ausgabe wurde das dann aufgelöst. Und es war also 53, das deutsche Fernsehen war also noch, also nach der Wiedereinführung, war noch sehr jung. Man merkt also, dass diese Idee von Anfang an da ist. Und natürlich, hat der Hallenberg richtig gesagt, hat das ja seine ganzen Ursprünge halt auch in den Radiosendungen. Und man darf eben auch nochmal, wenn man den Bogen rüberschlägt nach Amerika, da gab es in den 50er Jahren auch eine sehr, sehr große Quizwelle. Damals hießen die Sendungen auch noch Quizshows, die dann von großen Firmen auch gesponsert waren, die wahnsinnig viele Menschen angezogen haben. 21 war eine dieser Sendungen, aber eben auch unter anderem die 64.000 Dollar Question, die nämlich genau dieses Grundidee von Wer wird Millionär auch mit sich bringt, nämlich quasi jede Frage, da verdoppelt sich immer der Gewinn dann und so. Das hat man so ein bisschen von dort auch übernommen. Und das waren wahnsinnig populäre Sendungen damals, die ja auch dann in diese Versuchung geraten sind, dass dort ja manipuliert wurde. Das ist ja dann aufgedeckt worden am Ende der 50er Jahre in diesem großen Quizshow-Skandal, dass in ganz vielen Sendungen die Kandidaten und Kandidatinnen vorher schon ein bisschen wussten, welche Fragen kamen oder irgendwie anders manipuliert wurde. Und das war also schon ganz wichtig auch sozusagen für die Durchsetzung des Fernsehens. Nicht so der Skandal, aber eben dieser große Effekt, der dahinter gesteckt hat, dass die Nationen damals sozusagen auch mitgefiebert haben bei den KandidatInnen. Da waren es oft immer einfache Leute, Soldaten, die da so durchgezogen haben. Das hat das Fernsehen begleitet von Anfang an.
Und da jetzt schon öfter dieses Wort Bildung und Allgemeinbildung und Bildungsfernsehen gefallen ist, wie hat sich das denn bewahrheitet oder was sagt da die Forschung? Tragen diese Shows, trägt Wer wird Millionär zu unserer Bildung ein bisschen bei oder ist es letztlich doch nur ein Spiel und dieses beliebte und unterhaltsame unnütze Wissen, das da so rumgeschoben wird? Herr Junge.
Also spielwissenschaftlich kann ich sagen, dass vor allen Dingen seit der Aufklärung halt das Thema Spiel und Bildung immer kombiniert worden sind. Dass also jeder Reformpädagoge, der einen selbstbewussten Menschen erziehen wollte, der nicht nur obrigkeitshörig ist und so, mit dieser Methode des Spiels versucht auch Bildung zu vermitteln. Es bringt Spaß, es sorgt halt für Aha-Effekte und eine Emotionalisierung, die uns auch das Lernen leichter macht. So, also das heißt, im Brettspielbereich, im Kartenspielbereich haben wir ganz viel Bildungselemente. das, also da das Spiel eigentlich verzweckt worden ist, um Lerninhalte zu vermitteln. Und das kommt ja sogar schon aus dem Mittelalter, wo auch Moralspiele dann von der Kirche halt sich ausgedacht worden sind. Aber besonders seit der Aufklärung ist es so, dass wir also mit Bildung spielen und eigentlich ja heute sagt man halt eben Quizthemen zu tun haben. Ich kann jetzt Bildungseffekten des Fernsehens halt jetzt nicht so viel erkennen, weil wie Sie sagen, sind das nachher oft eben auch nur Erinnerungsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Wenn man schon was weiß, ach guck mal, das hätte ich auch gewusst, dass man sich neues Wissen dort aneignet in der Quizshow, weil es ja eben so beliebig ist, weil es nicht zielgerichtet ist, ahne ich, wenn dort ein Pädagoge jetzt eine Analyse machen würde, dass er nicht einen riesen Bildungseffekt feststellt, sondern mehr der Unterhaltungseffekt eine Rolle spielt und der Bestätigungseffekt am bestehenden Wissen halt sich entlang hangelt. Vielleicht können die beiden Medienwissenschaftler das nochmal anders kommentieren.
Ich glaube, der Kernpunkt hier ist, wenn davon die Rede ist, dass hier Wissen vermittelt wird. Nein, es werden Faktoide abgefragt und zugeordnet, aber es gibt keinen Zusammenhang, keinen Kontext, keinen Hintergrund, keine Einordnung. Insofern ist Wissen da schon ein bisschen sehr euphemistisch gesprochen.
Tatsächlich sind die Sendungen ja oft auch vor diesem Kontext diskutiert worden. Ein Aspekt war ja, im Gegensatz zu den Quizshows, die wir vorher hatten, die sehr auf Tempo gesetzt haben, dass ja hier Zeit besteht, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Das wurde am Anfang immer wieder gesagt, na ja, dann einfach über die Länge, die man mit jeder Frage sich beschäftigt, auch dass es am Ende ein bisschen aufgeklärt wird, das könnte ja einen Bildungseffekt haben. Aber tatsächlich hat sich dann eben gezeigt, dass das eben für die Vermittlung von Wissen keinen Wert hat, gerade weil die Themen auch so schnell wechseln und weil sie eben auch ja nicht nochmal aufgegriffen werden. Und aber Lernprozesse brauchen genau das, dass bestimmte Themen immer wiederkehren. Und dieser ständige Wechsel von diesen Themen führt eigentlich dazu, dass wir am Ende die Dinge vergessen, die wir da vermeintlich gelernt haben. Was aber interessant ist, ist, dass tatsächlich diese Sendung ja doch einen einen bildungsgesellschaftlichen Wert haben, weil sie zum Ausdruck bringen, dass sich Bildung auszahlt. Das machen sie sehr plakativ, weil sie ja wirklich sagen, je mehr du weißt, desto mehr Geld kannst du verdienen. Aber sie sind im Grunde ein Plädoyer dafür, dass sich eine Investition in Bildung lohnt. Und das ist eine Botschaft, die sie durchaus auf eine sehr plakative Art und Weise, aber die sie schon vermitteln.
Und der Unterhaltungswert besteht ganz zweifellos. Sie haben ja vorhin, Herr Richter, geschildert, wie die Sendung steilen Aufstieg genommen hat an ihrem Startwochenende sozusagen, der jetzt 25 Jahre mit kleinen Höhen und Tiefen, aber doch recht konstant gehalten hat. Die Quoten sind immer noch sehr beachtlich, auch unter jungen Zuschauern, also so diese jüngere Gruppe zwischen 14 und 49, die dann oft bei anderen Fernsehshows deutlich schwächer vertreten ist als die Älteren, die ist bei Wer wird Millionär ganz schön konstant. Wie hat sich denn dieser Erfolg und dieser Boom der Sendung in ihren ersten Jahren aufs Gesamtprogramm ausgewirkt? Also gab es dadurch, das wären dann die Nullerjahre, überhaupt einen Quizboom im deutschen Fernsehen?
Absolut. Tatsächlich sind im Fahrwasser von Wer wird Millionär im ersten und im zweiten Jahr eine ganze Reihe von Sendungen auf den Schirm gebracht worden, die sehr ähnlich aussahen, sich sehr ähnlich angefühlt haben, die alle auf dieses Prinzip gesetzt haben. Das Quiz galt ja bis dahin eigentlich schon fast als, naja, tot, würde man fast sagen. Hallenberg hat darüber gesprochen, es gab ja so ein paar Quiz-Sendungen, die so im Vorabend gelaufen sind, auch die deutsche Version von Jeopardy zum Beispiel, aber das wirkte alles schon so ein bisschen antiquiert. Und wenn wir so weiter zurückgehen, auch die größere Tradition der großen Quiz-Sendung, wir haben ja über den großen Preis und über Einer wird gewinnen gesprochen, das hatte alles noch so diesen oberlehrerhaften Duktus. Und was Wer wird Millionär geschafft hat, ist, dass dieses Quiz wieder salonfähig zu machen, es zu modernisieren und es auch wieder aus der in den 90ern Quiz-Sendung, vor allem im Vorabendprogramm und im Nachmittagsprogramm, auch wieder Primetime-tauglich zu machen. Und dann entstand eine ganze Reihe von Sendungen, die zum Teil täglich ausgestrahlt wurden, zum Teil wöchentlich und quer durch alle Sender wurden neue Sendungen aufgedröselt, die das Programm dann maßgeblich geprägt haben. Also ich denke da so an Die Chance deines Lebens, da ging es dann plötzlich um 10 Millionen Mark mit Kai Pflaume. Sat.1 hatte eine Sendung, die nannte sich einfach die Quizshow, die jeden Tag gesendet wurde. Das ZDF hatte Cash, das 1 Million Mark Quiz und es gab noch viele andere Varianten, die immer wieder versprachen, man kann noch mehr Geld gewinnen. Sie merken, es gab eine ganze Reihe von Sendungen, die darauf aufgebaut haben, die alle auf ein Multiple-Choice-Prinzip gesetzt haben. Also darüber haben wir ja schon gesprochen, dass das auch ein wichtiger Switch war in der Sendung. und die aber auch sozusagen dieses Design, dass die Fragen unten eingeblendet werden. Meistens war es auch in so blau gehalten, auch versucht zu adaptieren, eine dunkle Stimmung zu machen. Aber die wenigsten von denen haben so gut funktioniert, weil sie dieses grundeinfache Prinzip von Weltmillionär nicht missachtet haben. Sie haben versucht, das irgendwie noch komplexer zu machen. Aber diese Grundidee, da sitzt ein Mensch, der muss 15 Fragen beantworten und wird dann Millionär, das wurde ganz oft nicht beachtet. Und deswegen waren viele dieser Sendungen kein langer Erfolg.
Würden Sie das insgesamt sagen hier in der Runde? Also es gibt ja heute auch in der ARD zahlreiche Quizshows, wer weiß denn sowas, und gefragt, gejagt und frag mich was Leichteres. Es gibt eben dieses Quiz-Duell und den Quiz-Champion mit Bommes und Pflaume und Pilawa und Kerner und Joko und Klaas in den dritten Programmen auch. Aber so erfolgreich die zum Teil auch sind, keins wird so bekannt wie Wer wird Millionär. Woran liegt das?
Der eine Punkt ist schon ein paar Mal genannt worden. Durchsetzen langfristig tun sich eigentlich immer Formate, Sendungen, auch Genres, die einfach sind. Kein Schnickschnack, keine unnötigen Komplikationen, klar, einfach durch. Das andere ist, Wer wird Millionär hat hier natürlich den großen Pioniervorteil. Und das hat man ja in vielen Bereichen, Stichwort Markenartikel, wer als Erster mit einem Produkt in sehr, sehr guter Qualität rauskommt, prägt ein komplettes Marktsegment. Ich erinnere mich noch gut, früher gab es mal verschiedene Autos, auf einmal gab es sowas wie die Golfklasse. Das heißt, VW Golf, ein bestimmtes Auto, definierte eine bestimmte Klasse. Und genauso war halt dann auch Wer wird Millionär auf einmal der Prototyp für alles, was danach kam. Und der Prototyp hat häufig dann auch bessere Chancen, länger im Rennen zu bleiben.
Eins würde ich auch noch gern thematisieren, auch weil wir hier als reine Herrenrunde zusammensitzen, was für die Sendung SWR Kulturforum nicht typisch ist. Ich hätte auch gern Quiz-Spezialistinnen eingeladen, aber ich habe niemand gefunden. Und es ist ja auch relativ neu, dass Frauen Quiz-Sendungen moderieren. Also auch jetzt in der ARD Lea Wagner oder Esther Sedlacek, Laura Karasek. Dieses Quiz-Geschäft scheint mir relativ männerlastig zu sein. Zum einen vielleicht aus Traditionsgründen, die sich halt nur langsam ändern. Aber ist vielleicht, Herr Junge, das Raten und vielleicht auch das Schlaumeiern und das Besserwissern eher männlich?
Ja, könnte man tatsächlich so historisch sich angucken, dass das immer schon sehr männlich war. Aber da kommen wir auch zu dem Aspekt des Wettbewerbs, dass also so Wettbewerbsspiele sehr oft sehr männlich sind. Also dass miteinander sich messen wollen, nicht kooperativ, sondern dann im Konflikt sozusagen halt zu gucken, wer ist nachher der Stärkere und der Bessere. Das ist tatsächlich eben menschheitsgeschichtlich gesehen immer schon ein mehr dominant Männerthema gewesen. Und Spielen ist ja immer etwas Freiwilliges und da sucht sich jeder Mensch halt das Spielkonzept, das ihm am meisten halt liegt. Und das wäre jetzt nur ein Erklärungsversuch meinerseits, wenn ich mir eben wettbewerbsorientierte Spiele angucke.
Und da wir schon bei der Anthropologie jetzt gelandet sind, lange vor Wer wird Millionär hatte Harpe Kerkeling mal einen Hit mit Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Stecken denn, nochmal Herr Junge, vielleicht in diesen Ratespielen tatsächlich ganz grundsätzliche Lebensprinzipien, die auch ihren Reiz ausmachen?
Also Spielen hat ja immer etwas auch mit den Grundfragen des Menschen zu tun und wir lösen in Spielen eigentlich Konflikte mit der Realität, mit dem Leistungsdruck, den wir verspüren. Wir haben Machtkonflikte, die wir halt spüren und Spiel ist sehr oft ein Ventil oder der Versuch damit eben umzugehen oder eine andere Perspektive einzunehmen, rauszukommen aus der Realität in einen spielerisch geschützten Raum und das tut uns gut, dort andere Erfahrungen zu sammeln als in der Realität. Also das ist die Kraft des Spielens, die da drin steckt. Also deshalb ist das Thema Unterhaltung, Spaß und Freude in diesem Magic Circle des Spielens ganz entscheidend und wichtig.
Wie wichtig ist denn überhaupt, also für den Erfolg der Sendung auch, dass die Kandidaten und Kandidatinnen bei Wer wird Millionär weit kommen? Also diese Millionenfrage wurde bisher gut 90 Mal gestellt in diesen 25 Jahren. Das ist nur alle paar Monate mal. Gewonnen wurde die Million 16 Mal, davon dreimal in einem Promi-Special. Und seit 4 Jahren, glaube ich, hat überhaupt niemand mehr die Million gewonnen. Schadet das der Sendung? Muss RTL drauf gucken, dass es genug Triumphe gibt?
Ich weiß, dass Günther Jauch hat das mal in einem Interview irgendwann gesagt. Da wurde ja auch damit konfrontiert, naja, ihr Job ist es ja eigentlich, die Gewinne möglichst gering zu halten, damit die Sendung nicht so teuer wird. Und da hat er gesagt, das ist eigentlich das Gegenteil. Weil immer, wenn wir merken, dass ein Kandidat sehr weit kommt, eine Kandidatin, vielleicht sogar die Millionenfrage gestellt wird, idealerweise ja sogar, dass sich in der nächsten Folge erst abzeichnet, dadurch ein sehr hoher Einschaltimpuls entsteht. Und dass das auch dazu beiträgt, dass die Leute natürlich ganz neugierig sind und Einschaltimpulse in Zeiten von, naja, einer Auflösung oder einer Abschwächung des linearen Fernsehens zu erzeugen, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Und wenn die Sendung aber auf Dauer so schwer wird, dass also dieses Versprechen, dieses Grundversprechen, was sie formuliert, hier wird jemand Millionär, hier können Leben verändert werden. Und wenn sie das irgendwann nicht mehr einlöst, hin und wieder, dann und wann, dann läuft die Gefahr, dass sie natürlich ihren Wesenskern auch ein bisschen selber aushöhlt.
Hinzu kommt natürlich, im Idealfall gibt es einfach eine große Varianz an Gewinnern. Wie gesagt, 0, 1 Million Gewinnern macht die Sendung kaputt. Aber wenn jeder gewinnen würde, wäre sie genauso kaputt. Im Grunde genommen ist es wichtig, praktisch so eine Art Metadramaturgie zu haben, die zeigt, manche kommen mit wenig raus, manche in der Mitte und manche mit sehr viel. Aber es muss alles irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis passieren. Auch der, der in der ersten Runde ausscheidet, kann wahnsinnig wichtig für das Quiz sein.
25 Jahre Wer wird Millionär? In 25 Jahren, in denen sich das Mediengeschäft und die Medienlandschaft komplett verändert hat. Von daher ist diese Sendung ja schon irgendwie ein Relikt. Hat sie eine Zukunft?
Ich glaube, dass sie eine Zukunft hat. Im Moment zeigt sie auch, dass sie erstmal sich allen Widerständen zum Trotz hält. Das tut sie natürlich auch, indem sie mehrere Phasen durchlaufen ist. Also sie begann ja als Eventsendung, dass also mehrere, also Staffeln an nur wenigen Tagen versendet wurden, ist dann ein Ritual überführt worden mit bis zu 3 Ausgaben pro Woche und ist jetzt ja wieder zurückgekehrt zu so einer Eventisierung. Also wenn überhaupt, kommt sie nur noch einmal die Woche, ist dann auch länger. Und meistens sind es ja irgendwelche besonderen Specials, die da aufgerufen werden, die wiederum auch ein besonderes Versprechen formulieren.
Jetzt in dieser neuen Staffel beginnt nächste Woche die 3-Millionen-Woche,
genau,
wo wieder 4 Sendungen hintereinander sind.
Genau, also da merken wir, da geht sie mit der Erhöhung der Gewinnsumme und natürlich so ein bisschen verändertes Spielprinzip, aber wieder an die Anfänge zurück. Und Event und besondere, wir sprachen über Einschaltimpulse schon, das braucht das Fernsehen jetzt natürlich. Insofern hat sie da eine gewisse Veränderung durchlebt. Aber gleichzeitig gehört sie zum Inventar des Fernsehens. Also wenn wir uns überlegen, nochmal, das Privatfernsehen ist 40 Jahre alt, 25 Jahre davon gibt es Wer wird Millionär. Man kann sich kaum ein Fernsehen mehr ohne Wer wird Millionär vorstellen. Und ein letzter Aspekt wäre mir noch wichtig dabei. Es ist 99 entstanden und die Menschen, die mit dem Fernsehen damals aufgewachsen sind, das ist quasi die letzte Generation, die noch ohne Internet, noch ohne YouTube, ohne Mediatheken, ohne Netflix und so weiter aufgewachsen ist. Und wir merken es an vielen Stellen, dass die Marken, die damals entstanden sind, Galileo wäre so eine Marke, TV Total wäre so eine Marke, die Gerichtssendungen wären so eine Marke, die halten sich auch im Fernsehen, um diese letzte Generation natürlich irgendwie nicht zu verlieren. Die letzte Generation, für die Fernsehen noch eine große Bedeutung hat quasi, die können mit solchen Marken sozusagen auch noch beim Fernsehen beibehalten werden.
Herr Junge, diese würden Sie auch sagen, das ist eine ganz zeitlose Sache schon vom Prinzip her und das werden wir immer gerne gucken?
Also Quiz oder was ich eben auch mit den Ratethemen angesprochen habe, Wissensspiele, haben eine jahrtausendelange Tradition. Ich glaube, und das ist jetzt ja, glaube ich, durch dieses Gespräch deutlich geworden, das hängt sehr stark eigentlich am Moderator. Also die Zukunftsfähigkeit des Sendeformats hat mit Günter Jauch auch zu tun. Wenn der in Rente geht, wenn der weggeht, wer wird ihm folgen? Und wird es ein Mensch sein, der auch genauso diese Emotionalität und diese Charakterstärken mitbringt, die er halt hatte?
Was würden Sie sagen, Herr Hallenberger? Ist eine Fortsetzung von Wer wird Millionär mit einem anderen Moderator denkbar?
Theoretisch ja, aber ich könnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Also gerade Wer wird Millionär hängt eigentlich mehr als die meisten anderen Sendungen tatsächlich an der Person. Es gab ja auch Fälle, wo Moderatorenwechsel schon mal geklappt haben. Hier glaube ich nicht.
Wie sehen Sie die Zukunft der Sendung?
Es ist einfach ein Prototyp für eine bestimmte Art von Fernsehen. Und zwar eine Art von Fernsehen, die potenziell sehr, sehr, sehr langlebig ist. Man darf nicht vergessen, im amerikanischen Fernsehen gibt es Quiz- und Game-Shows, die laufen 50, 60, 70 Jahre. Das heißt also, dieses Urbedürfnis, spielen ist schön, noch toller, wenn man was gewinnen kann und am allertollsten ist, wenn ich zu Hause mitraten kann und ich bin schlauer als die auf dem Display, hat schon einen dauerhaften Reiz. Hinzu kommt, das ist jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen worden, Wer wird Millionär unterscheidet sich von anderen Sendungen dadurch, dass die wirklich eine sehr, sehr gute und konsequente Formatpflege machen. Immer mal kleine Änderungen, dann mal wieder ein bisschen seltener. Was seltener kommt, wird wieder interessanter. Neue Spannungsbögen einbauen und genau dadurch bleibt sie frisch. Plus, die letzte Fernsehgeneration hat sich ja mittlerweile auch schon so ihre eigenen kleinen Lagerfeuerchen geschaffen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Dschungelcamp. Und Wer wird Millionär kann genauso ein kleines Lagerfeuer werden, an dem sich genau diese Generation in Anführungszeichen virtuell trifft.
25 Jahre Wer wird Millionär? Das Quiz mit garantierter Quote. Das war unser Thema heute im SWR Kulturforum mit dem Medienwissenschaftler Dr. Gerd Hallenberger, dem Ludologen Professor Dr. Jens Junge von der Berlin University of Applied Sciences und Dr. Christian Richter, Medien- und Fernsehwissenschaftler. Vielen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.